Can I help you? I would like to purchase one of your material objects.
Books.
Books. Let us discuss my purchase in a private place, because I am buying,
Pornography?
Pornography.
Gabriel, come into my back room.
We humans are extremely easily embarrassed. We must buy our pornography secretively.
Oh, hello. Anathema device?
Anathema device. It's an old family name.
Purpose of your visit to the United Kingdom?
Oh, I'm commanded by an ancient family prophecy. I'm going to use all the wisdom and witchcraft at my disposal to hunt down the Heart of Darkness and then do all that I can to destroy it before it brings about the end of the world.
I'm sorry?
Vacation.
How do you do it?
How do I do what?
Always stay in control.
Wrong question. The right question is, what am I in control of?
What do you mean?
You think you can control life and death?
You just did.
No, I didn't. I'm not God. And neither are you. The only thing we can control, the only thing, is our focus. And our discipline. So control it.
Komport Nummer 759, Ausschränkung. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 759. Komport, den ich am heutigen ein bisschen nebligen, ein bisschen kühlen und vor allen Dingen dank iPad, was da die SIM gerade wieder nicht erkannte, nicht so geilen Freitag, dem 8. Mai 2020, Tag 129, KW19 aufgenommen habe. Die Intros Good Omens bei Pornography and Vacation. Was ihr hier aber wieder auf in die Ohren bekommt, sind die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich politische Nachrichten der vergangenen Woche kommentierend betrachte, einem Teil, wo ich das gleiche mit technische Nachrichten veranstalte und mich dann danach dann nochmal mit einer länglichen am Ende-Ecke hinsetze. Was davon ihr hier konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 2, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Woche, nur echt mit Meldungen von unserer Politik und von unserer Wirtschaft. 2 Grad foggiger, chillige Greetings, die 2 Grad, kommen wir wie 2, Wind macht 2 km aus dem North, wir haben keine Visibility von, was waren es, 1,8? Im Flughafen sind es übrigens sogar nur 0,1. Also ja, wir haben keine Visibility von 1,8 Kilometern. Oder bei Versapro haben wir dann 6 Uhr 5 Grad. Es hätte angeblich sonnige Intervals, was ich nicht bestätigen kann, weil es ist ernsthaft foggig. Würde bei den 5 Grad, like 5, Vielsen, Taupunkt 5, Humidität 97%, Druck 10,19, Gerät misst hier 10,13. Der Wind macht irgendwas zwischen 4 und 6 km/h. So. Und dann kommen wir da mal bei der bescheidenen Regierung an. Da hätten wir erstmal von Samstag Habor gegen Norbert Waldherminus Borjans gegen staatliche Autokaufprämie. Weil das war ja dann die nächste Runde Debatten, die da in der Landschaft rumstand, dass die Autobranche tatsächlich sich nicht entblödet hat nach der letzten Krise, in der sie schon mit Geld beworfen wurden, die sogenannte Abwrackprämie, wieder nach Geld zu nölen. Wobei man ja nach der letzten Krise empirisch begutachten kann, was hat denn die damalige Abwrackprämie gebracht? Nun, das ist ganz einfach. Die damalige Abwrackprämie hat gebracht, dass Leute sich vorzeitig Autos kauften, dann aber nachzeitig natürlich nicht nochmal Autos kauften, sodass also nur der Kauf von Autos zeitlich vorverlagert wurde, aber ansonsten gar nichts Positives passiert ist. Also auch die Autobranche hatte da nichts von. Weil sie ja keine Einnahmen hatte, die sie nicht sonst gehabt hätte, sondern sie hatte die Einnahmen nur früher. Und hatte dann danach dann das Loch, wo die Einnahmen fehlten. So. Also ja, man kann irgendwie als Autoindustrie jetzt rumnölen, man will unbedingt Geld vom Staat. Da gibt es dann aber eben zwei Haken. Haken 1, wo sich die Berichterstatter alle drauf versteifen. Ja, aber die Autokonzerne, die schütten dann auch noch Dividenden aus. Es kann doch nicht sein, dass die Autokonzerne mit der Begründung, ja, aber das letzte Geschäftsjahr war so geil, Dividenden ausschütten und dann aber für dieses Jahr dringend Geld verlangen. Also wenn sie das schon machen wollen, wenn sie Geld haben wollen, dann haben sie nicht zu dividieren. Wenn sie dividieren, gibt es kein Geld. Punkt. Ja, genauso kann man dann auch noch die Argumentation aufmachen. So, ja, also wenn sie dann da Geld haben wollen, dann haben sie aber gefälligst umweltfreundliche Autos für das Geld rauszulassen. Und wenn wir sagen umweltfreundlich, dann meinen wir gerade nichts, was Fossilien verbrennt. Na, aber so der Walter Borjans, der hat Forderungen aus der Autoindustrie nach einer staatlichen Kaufprämie zurückgewiesen. Die Autokonzerne sollen zuerst einmal auf die satten Gewinne der vergangenen Jahre zurückgreifen, bevor sie nach Steuerzahlern rufen. Er nannte es falsch, bei Corona-bedingten Stützungsmaßnahmen nur auf große Unternehmen zu schauen, weil sie vermeintlich systemrelevant seien. Es gibt einiges zu tun, damit die Gesellschaft eine gute Zukunft hat und nicht auseinanderfällt. Ja, da hat er nicht völlig Unrecht. Wenn er konsequent wäre, würde er das allerdings auch irgendwo durchkommunizieren. Das wiederum ist bei mir zumindest nicht angekommen. Ja, weil am Dienstag war ein Autoschwipfel, wo eben die Autokonzerne rumnödeln durften, dass sie unbedingt Geld haben wollen würden. Na, also, wie er sagt, von, 2009 kann man jetzt also in der Realität nachgucken, was hat denn das letzte Mal, als die Autokonzerne mit Geld beworfen wurden, gebracht? Naja, es hat gebracht, dass die Käufe vorverlagert wurden. Aber es hat nicht gebracht, dass da irgendwo nachhaltig Geld vorhanden gewesen wäre. Überraschung. So, Mütze, Tom. Genau, am Samstagabend SPD-Fraktionschef Mützenich löste Debatte über US-Atomwaffen in Deutschland aus. Der Vorblubbernde der SPD-Fraktion im Bundestag Mützenich forderte einen Abzug der VS-Atomwaffen aus Deutschland und stößte damit auf Widerspruch beim Kotzereipartner in der Opposition, aber auch in der eigenen Partei. Mützenich begründet seinen Vorstoß nämlich mit der Nuklearstrategie von VS-Präsident Dement Donny. Der SPD-Politiker sagte einer Zeitung, Trumps Regierung habe verkündet, dass Atomwaffen nicht mehr nur der Abschreckung dienten, sondern Waffen seien, mit denen man Kriege führen könne. Das Eskalationsrisiko sei damit unüberschaubar geworden, weil Witz an der Sache ist, ja, wir haben in Deutschland Atomwaffen. Offiziell dürfen wir nicht wissen, dass sie sich in Büchel aufhalten. Das ist allerdings eines der weniger gut gehüteten Geheimnisse, weil allgemein ist bekannt, dass in Büchel Atomwaffen lagern, die eben auch unter deutsche Flugzeuge drunter geschnallt werden können, wenn denn der Ami das will, beziehungsweise offiziell, wenn die NATO das will. Aber die NATO macht nichts, was der Ami nicht will. Von daher, wenn der Ami will, dann fliegen deutsche Flugzeuge mit amerikanischen Atomwaffen und im Zweifelsfall bombardieren sie dann kriegsverbrecherisch, wie der Ami es ja schon mal getan hat. Das waren übrigens Kriegsverbrechen. Auch das könnte man zur Kenntnis nehmen, wenn man ganz scharf hinguckt. Na, wie viele Zivilisten darf man noch gleich umbringen? Was? Gar keinen? Na, ob das jetzt irgendwie eine gute Gelegenheit ist, darüber zu reden, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite, gibt es jemals eine gute Zeit, darüber zu reden, dass wir hier Atomwaffen haben und dass wir zumindest gesellschaftlich uns nicht einig darüber sind, ob wir die eigentlich haben wollen, dass eine Debatte, ob wir die haben wollen, man nicht einfach wegwischen kann, mit jetzt wäre aber nicht der richtige Zeitpunkt. Ja, wann ist denn der richtige Zeitpunkt? Dann benennen Sie den richtigen Zeitpunkt. Wenn Sie den nicht als konkretes Datum und Uhrzeit benennen können, dann benennen Sie Kriterien, woran man erkennen kann, wann der richtige Zeitpunkt ist. Dass die Hölle überfroren ist? Na, also der. So, dann Schlechtschein. Gutscheinzwang in Tourismusbranche für ausgefallene Reisen wegen Coronavirus vor dem Aus. Und zwar nach der Union rückt nun auch die SPD von dem Vorschlag ab, die Zwangsgutscheine seien vom Tisch. Vom Tisch, weil Deutschland keinen nationalen Alleingang machen werde, sagte rechtspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion einer Zeitung. Und er plädierte nun wie die Union für einen Rettungsfonds für die angeschlagene Reisebranche. Deutschland hatte nämlich gefordert, dass Reiseunternehmen und Fluglinien das Recht erhalten sollten, ihren Kunden für stornierte Reisen lediglich Stücken Papier zu geben statt Geld. Ähnlich argumentierten andere EU-Länder, die EU-Kommission lehnte das jedoch ab. Zur Begründung hieß es, es sei der Kommission wichtig, an Verbraucherrechten festzuhalten. So, ne, weil was ein Stück Papier eigentlich wäre, wäre ein Zwangskredit. So, wenn Sie dann schon mit Zwangskrediten anfangen, warum legen Sie nicht der Bankenbranche die Forderung vor. Sie habe gefälligst Kredite zu erteilen. Ja, also weil wenn du als eigentlicher Reisekunde eine Reise nicht antreten kannst, wegen weil Virus, die nicht angetretene Reise dann aber nicht zurückbekommst, weil konntest ja nicht antreten, hier bitte Geld, sondern du verpflichtet wirst, einen zinslosen Kredit an das Reiseunternehmen, dessen Dienstleistung du ja nun aus Gründen, für die weder das Reiseunternehmen noch du irgendwas kannst, antreten konntest. Ja, so ein zinsloser Kredit ist nicht so richtig geil. Ein Zwangskredit zinsloserweise ist auch nicht so richtig geil, sagt die EU-Kommission, nee, das findest du nicht geil. So, und damit kommen dann also die Schlechtscheine dann vielleicht doch nicht. Okay. EZB-Fassung. Am Dienstag hat das Bundesverfassungsgericht mehrere Klagen gegen die milliardenschwere Staatsanleihenkäufe der Europäischen Zentralbank ESZB zur Ankurbelung von Konjunktur und Inflation seit 2015 überwiegend stattgegeben. So frei nach dem Motto, nee, die Klagen, also das EZB kauft Anleihen, Staatsanleihenprogramm sei verfassungswidrig, weil die Begründung sei nicht richtig. Was das Bundesverfassungsgericht an der Stelle auch macht. Im Wesentlichen sagen, ja, der EuGH hat das auch schon mal geurteilt, fand das aber gut. Ja, der EuGH liegt falsch. Wegwisch. Entschuldigung, die Europäische Zentralbank ist ein europäisches Dingsbums. Als europäisches Dingsbums hatte der Europäische Gerichtshof da signifikant mehr direkte Rechtsprechungskompetenz als ein Bundesverfassungsgericht. Oder anders ausgedrückt, da gibt es Leute, die sagen, also hier hat sich das BFFG-Rechte angemaßt, die ihm eigentlich so nicht offensichtlich zustünden. So, auf der anderen Seite, das, was die Bundesverfassungsrichter da verlangen, ist im Wesentlichen eigentlich nur, die EZB-Verantwortlichen setzen sich mal kurz zusammen, schreiben eine Begründung hin, warum sie meinen, dass die EZB weitermachen darf. Fertig. So, also, ja. Also das ist so irgendwie, ja, verfassungswidrig, aber also was muss man denn tun, um wieder in einen verfassungskonformen Zustand zu kommen? Ja, eigentlich nur eine Begründung schreiben. Ey, Hundeviecher, ihr nervt. So, von daher ist mir nicht so richtig klar, was soll das eigentlich? Was soll das Urteil? Man davon abgesehen, dass es eines der, wenn nicht sogar das, letzte Urteil von Voskuhle sein könnte. Das ist also das, mit dem er abgegangen sein möchte, ja? Er erklärt einfach mal EZB-Handlungen für verfassungswidrig. So als wäre irgendwie das Bundesverfassungsgericht für die Europäische Zentralbank wichtiger als der Europäische Gerichtshof. Die Steinchen gehen jetzt hier auf jeden Fall ein ganzes Stückchen weiter rechts rum. Aber ja. So. Dann Waffport Plus. Meldung aus der Kategorie, ja gut, also damit konnte jetzt nun wirklich jeder schon rechnen. Die neuen Genehmigungen für Rüstungsexporte sind im vergangenen Jahr auf einen Rekordwert gestiegen. Auch bei den tatsächlichen Ausfuhren von Kriegswaffen gab es einen deutlichen Zuwachs. Die Statistik der Bundesregierung weist aber Lücken auf. Und zwar mindestens 1,1 Milliarden Euro. Das sind 43% mehr als im Vorjahr, aber deutlich weniger als in den Jahren 2017 und 2016 mit 1,65 Milliarden und 2,5 Milliarden. Hauptabnehmer war die Türkei vor Kuwait, Großbritannien, Litauen und Singapur. Die Türkei, Sie meinen der Staat, bei dem man begründete Zweifel an der Rechtskonformität haben kann, Türkei? Oder gibt es noch irgendwo einen anderen Staat mit dem Namen Türkei? Na, also ob man jetzt an die unbedingt Waffen exportieren wollen würde, weiß ich nicht. Und die Bundesregierung so, ja, ist uns doch egal, wollen wir. Wo ist hier der Corona hin? Hallo? Ich sehe den Corona gar nicht. Der Corona ist weg. Ja, Corona ist weg. Naja, also ja, ich meine, dass die Bundesregierung gigantische Exporte an Kriegswaffen erlaubt hat, das überrascht jetzt nicht so wirklich dolle, weil es hat sich schon abgezeichnet. Dass Offiziell wird das ja begründet mit, ja, aber vor 2 Jahren hat sich die Regierung ja geformt, da hat es ein bisschen gedauert und jetzt genehmigen sie halt alles, was irgendwie vorbeikommt. Die auch nicht ganz unspannende Frage, die man an der Stelle stellen könnte, wie viele Waffenexporte sind denn nach, sagen wir mal, Saudi-Arabien und andere am Jemen-Krieg, der von Saudi-Arabien angeführt wird, Länder genehmigt worden? Irgendwas sagt mir, die Zahl wird nicht null sein. Da könnte man dann mal auf den Kotzereivertrag pochen und sagen, sehr entehrte Regierung, warum halten Sie sich eigentlich nicht an Ihren eigenen Kotzereivertrag? Ja, das ist ganz einfach, weil der Kotzereivertrag das Papier nie wert war, auf dem er geschrieben wurde. Warum haben Sie dann einen Kotzereivertrag überhaupt auf Papier geschrieben, wenn Sie den sowieso nicht ernst nehmen? Ja, weiß auch nicht. Also, der. So, Brüst-ZDB, nach Karlsruhe-Urteil, EU-Kommission betont Vorrang von EU-Recht. Die EU-Kommission hat nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu Anleihenkäufen der EZB das Prinzip des Vorrangs europäischer Rechtsprechung betont. Ein Lautsprecher der Brüsseler Behörde sagte, die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs seien für alle nationalen Gerichte bindend und das Bundesverfassungsgericht so, nö. So, da ist mir jetzt nicht so richtig klar, also es sieht aus wie eine Kriegserklärung von Bundesverfassungsgericht an EZB. Also ist mir nicht so richtig klar, was das werden soll, wenn es fertig ist. Möchten sich die Verfassungsrichter jetzt mit dem EuGH anlegen? Man kann durchaus verargumentieren, der EuGH ist weniger offensichtlich berechtigt, über einige Sachen zu entscheiden. Bei europäischen Gremien fällt es mir allerdings schwer, diese Argumentation aufzumachen. Von daher, aber ja. Also vor allen Dingen, wenn hier halt ausreichen sollte, wonach es ja im Moment verdächtig aussieht, dass die EZB eigentlich nur ein Stück Papier mit einer Begründung vollpinselt. Zack, schon fertig. Da können sich die Kläger, unter denen eben der Herr Gauweiler von der rechtsextremen Nazi-Partei aus Bavarien, dann gehackt legen. Na, also mit dem Urteil, da kannst du dir, das kannst du dir ausdrucken, dann kannst du, wenn du das richtige Papier nimmst, dir dann auch was mit abwaschen. Wenn du das falsche Papier nimmst, würde ich das unterlassen. So, nicht als Nachrichtenmeldung in die Finger fielen mir die Werbeklöckner, weil das Nivea-Werbemaskottchen fiel mal wieder damit auf, dass sie Werbung machte. Und zwar hier war sie am Montag in einem Kochvideo von Kaufland mit Blöd. Und wenn zumindest das, was mir so im Netz vorbeischwappte, nicht völliger Blödfug ist, dann kaufte sie auch noch das am wenigsten tierfreundlich produzierte Fleisch. Ja, geil. So, seit wann werden eigentlich Ministerinnen als Werbebotschafterinnen von Unternehmen gekauft, gemietet? Ist das so üblich? Weil mich springt das nicht so richtig an. Und das ist ja jetzt hier nicht der erste Ausfall von Frau Nestle-Werbemaskottchen, sondern das ist mindestens der zweite Ausfall von Frau Nestle-Werbemaskottchen. Was soll das werden, wenn es fertig ist? Möchte sie jetzt regelmäßig irgendwie Werbemaskottchen für irgendwen spielen? Na? So, Immuweiß. Corona-Virus. Debatte um Immunitätsausweis. Derzeit sind sogenannte Immunitätsausweise, das ist eine Meldung von Dienstag, für genesene Covid-19-Patienten Debattenthema. Während die einen für ein wichtiges Instrument für eine funktionierende Gesellschaft halten, zeigen sich andere besorgt. Nicht nur um die damit einhergehende Stigmatisierung. Bundesmoralminister Spahnungslos hatte nämlich den Ethikrat um eine Stellungnahme zum geplanten Corona-Immunitätsausweis gebeten. Das Ministerium hatte dem Deutschlandfunk entsprechende Medienberichte bestätigt. Es sei ihm ein Anliegen, dass die ethischen Aspekte im Rahmen der Anwendung der Vorschrift eine ausreichende Würdigung erfahren, hieß es im Schreiben Spahnungsloses. Die Ethikexperten sollten eine Einschätzung abgeben, wie und in welchem Zusammenhang der Nachweis einer Immunität genutzt werden sollte. Nun, da gibt es erstmal ein klitzewinziges faktisches Problem, dass nämlich Immunologen noch nicht mal mehr aussagen können, ob eine Immunität nach durchlebter Infektion und wie lange eine Immunität nach durchlebter Infektion bestünde. Solange Immunologen das nicht wissen können, kann ein Herr Spahnungslos, der ja nicht über Wissensvorsprünge verfügen kann, gar nichts aussagen. Na, und irgendwelche Ethikexperten können das auch nicht wissen, weil wenn die Immunologen, diejenigen, die dafür da wären, das Wissen zu haben, es nicht haben, dann kann es auch niemand sonst haben. Also gut, vielleicht mit Ausnahme von Qin Yibin, weil Qin Yibin eh alles weiß. Und irgendwelche anderen Verschwörungstrottel. Aber, also genau genommen, also ich meine, eine nicht ganz unberechtigte Frage ist, was ist, wenn du Covid hattest, geheilt bist, mutmaßlich immun bist, dann ist also zumindest juristisch schwer zu begründen, warum gegen dich irgendwelche Maßnahmen gelten sollten, wie du darfst nicht rausgehen. Weil du kannst dich nicht anstecken, du kannst auch niemanden anstecken, wenn du deine ernsthafte Immunität hast. Auf der anderen Seite, wenn ein Incentive vorhanden ist, eine Infektion gehabt zu haben, könnte das dazu führen, dass Leute sich bewusst infizieren wollen. Das wiederum ist gesellschaftlich, moralisch nicht so richtig geil zu begründen. Das möchte man also als Gesellschaft eigentlich auch nicht, dass die Leute das tun. So, oder nochmal anders ausgedrückt. So, und das gucke ich mir halt alles an und sage so, ja, ich habe keine Ahnung, wo das hinführen soll. Ich weiß nicht, was das werden soll, wenn es fertig ist. Aber ja, also was mir schon mal einigermaßen klar ist, so richtig geil geht anders. So. Wer den Ausweis inne hätte, für den könnten dann die Kontaktverbote nicht mehr gelten. Noch der Vorschlag sorgt für Kritik. Zum einen, weil befürchtet wird, dass eine Zweiklassengesellschaft entstehen könnte und die Genesenen dann ihre älteren Verwandten besuchen, sie in Fußballstadien oder auf Konzerten aufhalten dürften, im Gegensatz zu denen ohne Immunitätsnachweis. Zum anderen besteht die Gefahr, dass sich Menschen bewusst mit Corona infizieren, um danach immun zu sein und ihre Freiheitsrechte genießen zu können. Das würde nach Ansicht von Kritikern sehr schnell die Fallzahlen in die Höhe treiben und damit wiederum Risikogruppen gefährden. Auch Datenschützer kritisieren die Überlegungen, medizinische Befunde in einem Ausweis zu vermerken und denken weiter. Möglicherweise könnte dann auch bald andere Befunde, wie beispielsweise eine HIV-Infektion im Ausweis vermerkt sein. Ja, vor allen Dingen, wenn es im Infektionsschutzgesetz als infektiöse Krankheiten generalisiert wird. So, wo willst du denn dann hin? Na, weil dann machst du nämlich ganz schnell eine große Tonne auf und die kriegst du nicht wieder zu. Na, also ich meine, was mich halt anspringt, vor allen Dingen erstmal, dass eine Immunität medizinisch erstmal untersucht werden muss. Wenn die Immunität medizinisch nämlich nicht untersucht ist, dann wird es schwierig zu verargumentieren, dass man da einen Ausweis für haben könnte. Wenn die Immunität erstmal medizinisch untersucht wäre, könnte man dann verargumentieren, okay, dann hast du ja eine Immunität. Dann ist halt immer noch die Frage, wie willst du das Ganze ethisch und so weiter dann anfassen. Aber ja. So, dann am Dienstagnachmittag gab es Gewese im Bumstag, weil die Frage, wer den Werbeauftragter werden würde, da gibt es den gewesenen Werbeauftragten, irgendwie Bartels. So, was zum Fick ist der Werbeauftragter? Der Werbeauftragter, also diejenige Person, die irgendwas mit der Bundeswehrmacht zu tun hat und dem Parlament. So, irgendwie da so ein Bindeperson zwischen beiden. So, und bisher hat das halt irgendwie ein Bartels ausgeübt. Er hätte das eigentlich auch gerne weitermachen wollen. So, aber die SPD hat dann irgendwie in einem äußerst transparenten Verfahren ausgewürfelt, dass Eva Högel das werden solle. So, soweit, so, ja und? Kenne ich nicht, mag ich nicht. Könnte ich jetzt einfach mal die Anstalt zitieren. Und da gab es dann aber den Hamburger SPD-Abgeordneten Kers, der schon in der Vergangenheit nicht mit besonders sympathischen Äußerungen auf Kurznachrichtendienst aufgefallen ist, der sich dann aber auf einen Schlips getreten fühlte und deswegen am Dienstag 17 Uhr sich aus der Politik zurückzog, seinen Twitter-Account löschte, weil der offensichtlich nur dazu da war, Werbung zu machen und dann schmollend in seiner Ecke rumsaß. Und ich dann sag so, was? Weil er jetzt dieses Amt nicht bekommen hat, möchte er mit Politik nichts mehr zu tun haben. Dann war das Amt aber nichts, was irgendwie auch nur ansatzweise irgendwas mit Politik zu tun hatte, sondern dann war das Amt eigentlich nur ein Mittel für seine Bereicherung. So, dann war er insgesamt nicht geeignet. Ja, er war insgesamt nicht geeignet. Als Beobachter, der auch verbal durch Fall von Kars mal zur Kenntnis nehmen durfte, war der nie geeignet. Zeit für die Pause-Taste. So, der Müllwagen ist weg. Also ja, der Cast, der hat sich da irgendwie schmullt in eine Ecke verzogen. Und am Ende ist es dann auch tatsächlich die Högel geworden. So, ob die das für qualifiziert ist, habe ich nicht mal Spuren, eine Ahnung. So, ich habe auch von dem bisherigen Amtsinhaber halt nie irgendwie groß was zur Kenntnis genommen. Von daher, ja. Na, der Kars irgendwie Seeheimer. Also rechter Rand von der SPD. Neoliberalala fand Gasgert geil. Na, also das zu Qualifikationen von dem Kars. Und dann kriegt er da den einen Job nicht und dann schmeißt er schmollend die gesamte Politik hin, will per sofort nichts mehr mit Politik zu tun haben, hat seinen Twitter-Account gelöscht. Hä? So, dann Mittwoch, Mittag zeigte sich ab, Kontaktbeschränkungen werden bis 15. Juni verlängert mit Lockerungen, weil jetzt dürften sich irgendwie zwei Haushalte zusammen irgendwo aufhalten. Das ist ja sehr großzügig, ob die Kontaktbeschränkungen in Zeiten, wo Läden wieder aufmachen, noch sinnvoll sind, könnte man bei Gelegenheit nochmal, also man könnte sowieso mal eine Reihe Wissenschaftlichkeit an die ganze Chose ranpacken und mal einfach fragen, sagt mal, Infektiologen, Epidemiologen, Virologen, Immunologen, habt ihr da eigentlich eine Meinung zu, was wäre jetzt an Maßnahmen zurückzubauen sinnvoll? Und was wäre zu viel gleichzeitig? Weil im Moment machen wir hier verdammt viel gleichzeitig. So dass man nicht mal mehr hinterher irgendwie empirisch ermitteln kann, welche Maßnahme eigentlich wie viel gebracht hätte. Um dann nämlich, wenn die nächste Runde Virus ausbricht, dann diejenigen Maßnahmen zuerst einzuführen, die am meisten bringen. Und nicht diejenigen Maßnahmen, die am meisten das Volk unterdrücken, sondern die, wo eben die Wirkung von am besten ist. So, Baustand. Die haben hier ihr Gitter für das Fundament hier und so weiter verlegt. Aber noch nichts reingekippt. Also, die Grundlage fürs Fundament liegt da. Aber es ist noch keine Spur von Beton zu sehen. Ja, mal davon abgesehen, da unten laufen gerade Leute rum. So, dann gab es am Donnerstag aus Untersuchungsausschüssen, derer nämlich zwei, ein Löschverbot für Ministerhandys, weil sowohl beim Kriegsausschuss als auch beim Morduntersuchungsausschuss kam ja raus, dass die Minister ihre Mobiltelefone, die Daten darauf vernichtet hatten, was nicht total offensichtlich sinnvoll ist. So las ich jetzt irgendwo an, ich glaube bei Teufel, las ich irgendwo an Begründung, ja, weil den Ministern auch erlaubt sei, das Telefon für irgendwelche privaten Zwecke zu benutzen. Deswegen dürften sie die Daten darauf löschen. Entschuldigung, Minister kriegen wie viel Geld jeden Monat irgendwo hingeblasen? Da kann man ja wohl voraussetzen, dass sie sich von dem Geld auch ein privates Telefon leisten können, wenn sie denn ein privates Telefon nutzen wollen. Dann kann man dann auch verlangen, dass sie gefälligst ein Diensttelefon zu Dienstzwecken zu benutzen haben und da eben nicht gerade wie die Axt im Walde drauf rumzulöschen haben. Schon gar nicht, wenn die das eigentlich Beweismittel sind, die sie da gerade vernichten. Na, aber hey.
Klunk, ja, wir sind Leute.
So, dann habe ich mir eben noch reingeklebt, dass dann sogar direkt nur noch im Hotspot. Den Grenzhofer von gestern, weil Seehörster weist Forderungen nach Ende der Grenzkontrollen zurück. Diese seien Teil des bisherigen Erfolgs bei der Eindämmung der Corona-Infektion, sagte der CSU-Politiker in Berlin. Ja, und die Tatsache, dass er regelmäßig in die Hände klatscht, um die Elefanten zu vertreiben, ist noch ein viel größerer Beitrag. Was für Elefanten, ja sehen Sie. Also die... Nein, Grenzschließungen sind gar kein Erfolg, weil an den Bundesaußengrenzen gibt es gar kein Gefälle von Infektionen. Also zumindest nicht pauschal an allen. Pauschal alle Außengrenzen zu schließen, weil es irgendwo Hotspots gibt, wo es tatsächlich mehr Infizierte auf der anderen Seite einer Grenze gibt, lässt sich eben nicht als Begründung heranziehen. So. Zack. Und dann hätten wir noch das Konverbot, weil gestern hat der Bundestag noch ein Verbot von Konversionsbehandlungen beschlossen. Und zwar sogenannte Konversionsbehandlungen von Homosexuellen. Demnach sind dubiose Therapien untersagt, die angeblich darauf gerichtet sind, die sexuelle Orientierung oder die selbst empfundene geschlechtliche Identität einer Person zu verändern. Ebenso darf künftig nicht dafür geworben werden. Ja. Das nehmen wir einfach mal zur Kenntnis und kommen dann in der Wirtschaftsecke an. Die allerdings nur zwei Meldungen groß ist. Da hätten wir nämlich erstmal mehr krank. Stellt sich raus, erheblich mehr krankgeschriebene Arbeitnehmer. In der Corona-Krise ist die Zahl der krankgeschriebenen Arbeitnehmer in Deutschland nämlich stark angestiegen. Gesetzliche Krankenversicherung verzeichnete im April 43% mehr Krankschreibungen als im März. Wie eine Zeitung berichtet, der nicht auffällt, dass im März aber die Corona-Krise ja auch schon war. Ich kann mich da lebhaft dran erinnern, dass Mitte März plötzlich Läden nicht mehr auf waren. Also, ja. Und dann gab es die Autunscheidung, weil am Mittwoch die Regierung eben sich nicht auf eine Kaufprämie für die Autoindustrie geeinigt hatte. Na, weil es macht halt auch überhaupt keinen Sinn, den Autokonzernen schon wieder Geld in den Arsch zu blasen. Wo beim letzten Mal, als den Autokonzernen 2009 Geld in den Arsch geblasen wurde, das eben nur mal ganz kurz den Arsch vergrößerte, danach dann aber verschwand. Plopp, war das Geld weg. Da hat der Staat nichts von gesehen. So. Und jetzt haben wir 27 Minuten. Ja, also diese Woche war insofern ganz spannend, als eben die Einschränkungsaufhebungsdebatte eigentlich schon seit dem Wochenende irgendwo in der Pipeline rumlag, weil logisch, wenn man in der Woche vorher nichts Sinnvolles entscheidet, dann fangen die Länder halt selber laut an, darüber nachzudenken, was sie denn eigentlich haben wollen. Dass ein bundeseinheitliches Vorgehen nicht offensichtlich sinnvoll ist, fällt mir halt auf, aber auf der anderen Seite fällt mir eben auch auf, dass die Politik mal wieder genau das tut, was sie am schlechtesten kann, nämlich nicht auf Wissenschaft hören. Nicht mal mehr bei irgendwelchen Forschern nachfragen, was wäre denn jetzt nun eigentlich Forschungsstand? Na, da faseln die da über einen Immunitätsausweis, fragen aber nicht bei Immunologen an, ob denn Immunität überhaupt vorhanden ist. Na, oder anders ausgedrückt, so, ey, was soll das eigentlich werden, wenn es fertig ist? So, na, also das, was die eben am schlechtesten können, eben nicht auf die Wissenschaft hören. Und wenn die Politik das die ganze Zeit betreibt, dann ist auch total klar, was am Ende dabei rauskommt. Dann hast du halt wieder Politik nach Lobbyismus, Politik nach Scheckbuch. So, dass das irgendwas bringen würde, da möchte ich aus der Vergangenheit empirisch mutmaßen, da fehlt es an Beweisen, dass das positive Effekte hätte. So, ne? Also schlicht und ergreifend. So, und dann kommen wir in der Musik- und Hinterecke an. In der Musikecke hätten wir erstmal PS 22 von 2016 mit Jojo und dem Titel I Am. 4 Minuten 6 ist der im Original lang. Gefolgt ist das Ganze dann vom schönen Morgen vom 27. April, wo sich der Köpersbusch nochmal zur Maskenpflicht in 3 Minuten 8 ins Benehmen setzen durfte. Und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass euch überkommt, irgendeine Form von Reaktion in Richtung loswerden wollen würdet. Lade ich euch herzlich dazu ein, das in meine Richtung zu kommunizieren, indem ihr zum Beispiel einen Tweet at kompott schickt, an den mail@kombiblog.gmail.com oder einen Kommentar am kombiblog.de und dem Eintrag zu kompott 759 Teil 2 einstelltet. So, und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
Tear me down just to laugh, but if I break your shining glass, I'll just see pieces of me. No, 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 don't you dare. me once, shame on you. Fool me twice, that's what you do. It's time to change up the game. Can't be that little girl no more, the one you cut up on the floor. I'm done with all of the shame.
Heute ist die Mund-Nase-Maske-Pflicht im öffentlichen Personennahverkehr in ganz Deutschland und fast überall auch in Geschäften. Nicht in Berlin, in Brandenburg, aber schon ist beim Einkaufen eine einfache Mund-Nase-Bedeckung vorgeschrieben. Und auch wenn es keine generelle Maskenpflicht gibt, gilt die dringende Bitte der Politik, wenn die Corona-Abstandsregeln nicht möglich sind, dann bitte Maske auf zum Schutz und als Zeichen für die anderen.
Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
Guten Morgen, Herr Küppersbusch.
Hallo, guten Morgen. Guten Ihr klingt nicht dumpf. Habt ihr, seid ihr den Vorschriften gebeugt und habt Masken auf?
Also ja. Ich sitze ja zu Hause auf dem Sofa, muss man sagen.
Ich bin auch alleine.
Die Maske ist ja für attraktive Menschen wie mich auch wirklich ein großer Nachteil, weil man dann das Gesicht nicht mehr sieht. Herr Küppersbusch, die Maske schützt nicht mich, sondern mein Gegenüber. Ist die Gesichtsmaske also das neue Höflichkeitssymbol, sozusagen das neue Anlächeln und Händeschütteln?
Ist es. Also wenn man den Virologen, ich meine, wir haben ja alle jetzt in den letzten Monaten ein Fernstudium in Epidemiologie und Virologie gemacht, glauben darf, dann schützt sie nicht wirklich den Träger, weil Tröpfchen von außen eindringen, durchdringen können. Aber sie schützt bedingt andere, weil wir beim großen Brechdurchfall zumindest nicht so große Tröpfchen raushusten können. Und ich glaube, das Gestische, was Sie anspricht, das ist schon sehr wichtig, denn mit der neuen Normalität, wie der Bundesgesundheitsminister den Zustand jetzt genannt hat, verschwindet natürlich auch das Bewusstsein. Und wenn ich im Supermarkt denke, Mensch, hier laufen so viele Chefärzte rum, wahrscheinlich wurde gerade an der Tiefkühltruhe neben der Iglo-Pizza ein offener Blinddarm operiert, dann ist mir wieder klar, ach nee, ist ja Corona.
Das Masketragen wird in Berlin im Nahverkehr zum Beispiel nicht kontrolliert. Der regierende Bürgermeister Michael Müller setzt darauf, dass es im Nahverkehr, sein Zitat jetzt, eine starke gegenseitige soziale Kontrolle gebe. Werden wir, Herr Küppersbusch, jetzt einen Kampf erleben, die mit Maske gegen die ohne Maske?
Ja, ich bin gestern auch Rad gefahren und da ging eine Spaziergängerin rum und die hatte den Arm rechts ausgestreckt und ich dachte noch, Mensch, für Führers Geburtstag ist es aber ein bisschen spät, Schwester. Also es mehren sich auch in der Öffentlichkeit die Zeichen von Intoleranz oder von Verteidigung oder so und da, ich glaube, es ist dann letztlich schon gut, irgendwie bist du so ein Schlauchtuch, wie Radfahrer das haben, der legendäre Marco Pantani genannt, Elefantino oder der Pirat, hat immer so ein Tuch auf dem Kopf, das ist so ein Schlauch, das habe ich auch um den Hals und naja, wenn ich denke, jetzt bin ich im öffentlichen Raum oder jetzt gucken die Mundschutzträger schon sehr fies, dann ziehe ich es eben hoch bis zur Nase und struppe es dann wieder runter. Ich muss aber, sehr wichtig, beim Führen meines Fahrzeugs an den Artikel 23 Absatz 4 der Straßenverkehrsordnung denken. Da ist es nämlich verboten, 60 € Bußgeld. Und im öffentlichen Raum ist es auch nicht erlaubt beim Betreten von Geldinstituten oder sogar beim Besuch von Bankautomaten. Warum wohl?
Es gibt eine Menge zu beachten ab heute. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Herzlichen Dank dafür. Tschüss.
Gerne.
Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.